Herr Frösel, es gibt ja so einen Buchklassiker, der immer wieder zitiert wird, die Angst des Schützen vom Elfmeter. Das wurde ja auch erst am Freitagabend wieder deutlich, als der Ghana Asamoah Gyan diese große Chance da in der letzten Minute der Verlängerung gegen Uruguay vergab. Ist da oft mehr Angst als Selbstsicherheit im Spiel?
Naja, der Buchtitel, der befasst sich ja eigentlich mit dem Tormann, die Angst des Tormanns beim Elfmeter. Und das ist natürlich gerade von Schützenseite immer kritisiert worden, dieser Buchtitel, weil der die Erlebenswelt des Schützen nicht gut wiedergibt. Der Torhüter hat ja, wie man ja weiß, nur relativ wenig zu verlieren. Er hat eine 25-prozentige Chance, den Elfmeter zu parieren in etwa. Und insofern geht man davon aus, dass es sowieso ein Tor ist. Entsprechend ist also der Druck beim Schützen und genau diese Auswirkungen des Drucks und wie man damit am besten umgehen kann, das ist Teil meiner Arbeit.
Sie würden dann Ihr Buch auch entsprechend die Angst des Schützen vorm Elfmeter demzufolge nennen.
Ganz genau.
Sie haben sich mit unterschiedlichen Faktoren auseinandergesetzt und da geht es vor allem um die Vorwegnahme der Situation, sowohl auf Seiten des Schützen als auch auf Seiten des Torhüters. Inwiefern spielt sich das denn bei den beiden Protagonisten anders ab?
Also es gibt Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Die Gemeinsamkeiten liegen darin, dass man versucht, Hinweisreize im Gegenüber zu erkennen und im Grunde genommen die eigene Entscheidung damit zu optimieren, indem ich die Wahl des Gegenübers erfolgreich antizipiere. Natürlich unterscheiden sich die Hinweisreize in ihrer Natur. Das heißt also, der Torhüter achtet beispielsweise auf sowas wie den Anlaufwinkel, das Blickverhalten des Schützen unmittelbar, wenn er sich beispielsweise den Ball hinlegt, aber auch sowas wie die Fußstellung und Hüftstellung. Der Schütze wiederum hat etwas leichter, da er die Interaktion zu seinen Gunsten insofern beeinflussen kann, weil der Torhüter sich etwas früher entscheiden muss als der Schütze, um noch in die Ecken zu kommen. Das heißt also, der Schütze hat prinzipiell den Vorteil, dass er auf die Reaktion des Torhüters entsprechend warten kann und dann, wenn er über diese Fähigkeit verfügt, seinen Schuss entsprechend anpassen kann.
Also muss in diesem Moment quasi psychisch betrachtet dann doch der Torwart der Stärkere sein?
Nein, also die psychische Verfassung des Torhüters ist aus meiner Sicht nicht so gravierend oder nicht so, fällt nicht ins Gewicht, weil der Torhüter sich für eine Ecke entscheidet in der Regel und dort mit aller Konsequenz hinspringt. Wie überzeugt er dabei ist, den Ball zu halten, ist im Grunde genommen egal. Obwohl man weiß, dass Torhüter gerade bei wichtigen Elfmetern meist öfter die richtige Ecke erahnen. Das heißt also, dass es schon nochmal einen Unterschied macht, wie wichtig der Elfmeter ist. Viel wichtiger ist aber aus meiner Sicht die mentale Verfassung des Schützen. Das heißt also, was man jetzt bei der WM kürzlich wieder gut gesehen hat, gibt es eigentlich zwei Formen, die schlecht sind. Das ist einmal der übermotivierte Schuss. Das heißt also, diese ganze Anspannung wird in einen Schuss gelegt, der dann über die Latte oder an die Latte geht. Das heißt also, übers Ziel hinaus. Und auf der anderen Seite sieht man immer wieder diese gehemmten Schützen. Das heißt, sehr gut gesehen beim Kapitän der Mannschaft von Ghana, der einen sehr kurzen Anlauf gewählt hat und dann eigentlich so einen relativ unmotiviert aussehenden Schuss gezeigt hat. Meiner Meinung nach ganz klar Ausdruck von einer Hemmung, die er eben mental verspürt hat. Das heißt also, er konnte überhaupt nicht sein normales Leistungsvermögen dann abrufen.
Was können denn Strategien sein, um damit klarzukommen?
Auch hier muss man differenziert die Sache betrachten. Nicht für jeden Spieler sollte man die gleiche Strategie anwenden. Was für Spieler, die sehr ängstlich sind, das heißt also, die sehr aufgeregt sind und vielleicht viele störende Gedanken in dem Moment haben, an die Konsequenzen denken müssen, für diese Spieler kann es sinnvoll sein, einen Plan zu entwickeln, bereits im Vorfeld. Das heißt, wenn es zu einem Elfmeterschießen kommt, dann wissen diese Spieler genau, was sie machen müssen. Das heißt, sich den Ball nehmen bis zum Anlauf, alles ist sozusagen ritualisiert und läuft dann vollautomatisiert ab, was den Spielern unheimlich an Druck nimmt, weil sie sich auf ganz konkrete Handlungen konzentrieren können. Das ist also die eine Strategie. Und die andere Strategie ist die, dass man generell diese Drucksituationen im Training übt. Das heißt also, man hat in der Sportpsychologie alle Möglichkeiten, das zu simulieren. Beispielsweise, indem man die eigene Mannschaft drumherum stellen lässt beim Elfmeter oder Konsequenzen androht. Man kann das mit Geld machen. Im absoluten Hochleistungsbereich muss man dann natürlich schon sich andere Dinge ausdenken. Jedenfalls Dinge, die für den Spieler mit negativen Konsequenzen verbunden sind. Und man kann mit diesen Methoden relativ gut Druck simulieren. Und wenn die Spieler das einmal erfahren haben, wie es sich anfühlt, unter diesen Trainingsbedingungen, diesem Druck standzuhalten, dann sind sie auch entsprechend gewappnet für den Ernstfall in einem Elfmeterschießen.
Der Psychologe Georg Fröse von der Uni Leipzig über das Elfmeterschießen. Bis hierher schon mal vielen Dank und wir reden gleich noch ein bisschen weiter.